Herzlich willkommen zu Episode Nummer 29 von TNBT. Mein Name ist Leo Becker, ich bin Redakteur beim Heise Magazin Mac & I und wir sprechen heute speziell über die verschiedenen Problem- und Hakelstellen der Vision Pro. Also wo es noch klemmt, wo Apple dringend nachbessern muss und wo es einfach drunter und drüber geht oder bestimmte Sachen noch nicht so funktionieren, wie man sich das vorstellen könnte. Und dafür freue ich mich sehr, heute als Gast wieder Marc Zimmermann zu begrüßen, der bei ENBW das Team für mobile Lösungen leitet. Hallo Marc, herzlich willkommen.
Hallo Leo, heute mal der dunkle Blick auf die Brille.
Ja, ein düsterer Blick. Wir haben ja viele positive Seiten der Vision Pro auch schon beleuchtet in verschiedenen Folgen, auch mit dir speziell zusammen. Und verschiedene Möglichkeiten und Chancen beim Einsatz, vor allem auch gerade in Unternehmen. Das ist ja interessanterweise natürlich jetzt auch ein Bereich, auf den Apple sehr stark kommuniziert, dass es ihnen sehr wichtig ist, eben das Headset in den Enterprise-Bereich zu bringen. Und sie haben da schon berichtet in den USA, so von diesen Großkonzernen, dass da Interesse dran ist, eben das auch zu testen. Und wir sehen ja auch zum Beispiel bei euch, dass ihr da schon sehr interessiert seid und auch sehr interessante, spannende Projekte damit macht und gemacht habt. Und das ist ja jetzt, hatten wir gerade dieses iPad-Event am Dienstag, wo die Vision Pro tatsächlich zumindest namentlich erwähnt wurde und der ein oder andere ja auch erhofft hatte, dass vielleicht ein Datum für den Deutschlandstart rausfällt. Das war jetzt nun nicht der Fall. Wir können weiterhin darüber rätseln, ob das jetzt irgendwie im Sommer noch über die Bühne geht. Vielleicht hören wir was auf der WWDC, vielleicht früher, vielleicht später. Sehen wir, wenn es soweit ist. Und dort haben wir eine Überraschung, weil gehabt im Kontext der iPads, dass nämlich Apple einfach schon mal vorgesprintet ist und seinen M4-Chip vorgestellt hat, der natürlich jetzt speziell für die neuen iPad Pros gedacht ist, aber marketingtechnisch natürlich so ein kleines Problem aufwirft, weil wir haben jetzt den M4, in den Macs ist M3 und teilweise noch M2 und auch die Vision Pro, die ja irgendwo auch ein absolutes Flaggschiff-Modell ist, auch vom Preis und allem, der Positionierung her, sind wir halt jetzt immer noch auf dieser M2-Generation, hängen wir dort weiterhin herum. Und ich weiß nicht, siehst du das als ein Problem, auch längerfristig, weil wir wissen ja nicht, wann sehen wir Vision Pro 2, das ist ja alles, steht ja sehr weit in den Sternen, wenn wir die derzeitigen Spekulationen Glauben schenken.
Als die Gerüchtelage hat es ja schon gesagt gehabt, dass die M4 im iPad vorgestellt wird, wo ich mir dann dachte, im iPad? Aber das MacBook Air, das ihr mir verkauft habt, ein M3. Gut, nicht, dass ich das im Alltag jetzt merke, ob ich jetzt ein M3 oder M4 habe. Ja. Aber gerade mit Blick auf die Vision Pro als dieses, hier guck mal, das ist der neue geile heiße Scheiß, ne? Damit das der räumliche Computer der Zukunft. Wo man davon ausgeht, dass die auch im Standardbetrieb nur davon profitieren kann, wenn sie Rechenpower zur Verfügung hat, ohne gleich den Akku wegzuschmelzen, da wäre ja ein M3 oder ein M4 garantiert performanter als das, was der M2 kann oder der verbaute M2 bietet. Von der Seite bin ich natürlich schon mal gespannt, was Apple da tut, ob die irgendwann mal, wir erinnern uns damals bei der Apple Watch, ne, die erste Apple Watch hatte ja auch einen anderen Prozessor drin, als dann die Series One später dann hatte. Ob die so einen Stunt nochmal vielleicht irgendwann machen und so eine Art, wie nennt es Tesla? Ja, hier so, keine Ahnung, so eine neue, das Modell nochmal ein bisschen faceliften und dann vielleicht einen neuen Prozessor reinschmeißen. Ja. Ob die sowas bringen, weil ich finde das, wie gesagt, schon sehr auch bedenklich, dass wir einen Prozessor haben, der im Grunde, wenn das Gerät in Deutschland verfügbar ist, wenn wir Pech haben, in fast keinem anderen Gerät außer in einem iPad Air noch verbaut wird. Und das finde ich schon für so eine Gerätekategorie, unabhängig davon, was die kostet, schwierig.
Ja, zumal alle Vorteile des M4s, die sie auf dem iPad-Event genannt haben, ja spezifisch auch fantastisch für die Vision Pro wären. Also 1A. Energieeffizienz, Grafik und auch alles, was so Richtung KI-Berechnung gibt. Also das komplette Paket war so, dass man gesagt hat, okay, das hört sich nach einem Chip an, der eigentlich auch gerade in diesem Headset perfekt aufgehoben wäre. Aber so ist es nun mal. Dann schauen wir mal, ob Apple da tatsächlich so ein kleines Facelift einschiebt oder was auch immer sie machen, weil irgendwann kommen sie natürlich an den Punkt, dass dieser M2-Chip einfach vom Namen her komisch alt wirken wird in der Vision Pro. Kommt auch Apple, glaube ich, nicht drum herum.
Zumal sie ihn ja auch extra benannt hatten damals, ne? Ich meine, die sollten ihre eigene Roadmap kennen, sie hätten ja auch einfach sagen können, M-Architektur und fertig.
Richtig,
ja, aus.
Ja.
Ja. Aber nein, es wurde ja explizit betont, ja, von der Seite spannend.
Ja, kommen wir zu den Seltsamkeiten der Vision Pro oder den Problemstellen, die jetzt bei Generation 1 von Hardware und auch bei Version 1 des Betriebssystems zwangsläufig vorhanden sind. Und die Basissachen, glaube ich, brauchen wir nicht mehr groß erwähnen. Ich meine, Gewicht und Sitz- und Tragekomfort. Also das Gewicht ist was, was objektiv einfach schwierig ist. Der Tragekomfort ist, glaube ich, sehr subjektiv. Da haben auch Leute, glaube ich, schon sehr gute Lösungen für sich entwickelt oder gemerkt, wie, mit welchem Kopfband bekomme ich es perfekt hin oder zumindest besser hin, so dass ich keine aktiven Schmerzen beim Tragen habe und das auch länger tragen kann. Da hast du ja auch schon berichtet. Du bist ja auch in der Lage, das Headset über Stunden einfach zu verwenden, ohne dabei ja, Schmerzen.
Es ist halt auch immer noch so. Ne? Es ist immer so, dass man sie trägt. Man gewöhnt sich auch dran. Ne? Am Anfang ist ja alles neu. Irgendwann hast du dich auch dran gewöhnt. Aber natürlich, gerade auch hier wieder mit Blick auf das Event am Dienstag, wenn sie dann irgendwann mal kleiner und leichter wird, wird es einem dann bestimmt auch auffallen. Aber man kann sich damit arrangieren, sagen wir es mal so.
Ja. Hattest du in letzter Zeit, jetzt wo es ein bisschen wärmer auch geworden ist und frühlingshafter, nochmal Probleme mit Wärmeentwicklung, Hitzeentwicklung will ich eigentlich nicht sagen, weil das hört sich dann wirklich so an, als würde man das Gesicht verbrennen. Aber also ich meine, die Abwärme oben an den Lüftungsschlitzen ist ja außen, ist ja klar zu spüren. Also wenn der Prozessor der M2 zu arbeiten hat, spürt man schon, dass da auch gelüftet wird. Aber beim Tragen hast du Probleme sozusagen im Gesichtsbereich mit Wärmeentwicklung?
Also mal abgesehen davon, dass die Lüfter oben einen dazu anregen, keine Hoodies mit Mütze zu tragen, die dann die Lüfter einmal abdecken und man sich dann wundert, warum das Ding heiß läuft, ist es schon so, ich sag mal, die Schweißbildung per se, einfach auch durch die äußeren Temperaturen, sind halt, es wird halt schon sehr schnell, was heißt glitschig, ja, aber du merkst halt deinen eigenen Körperschweiß, wie er dann an diesem Kissen mithängt und klebt. Das hat nicht mal unbedingt was mit der Brille, ihrem Gewicht oder ihrer Wärme zu tun, sondern schlicht und ergreifend, es wird allgemein wärmer und du hast das Ding auf der Nase. Ja. Und da müssen, glaube ich, alle Brillen irgendwie kämpfen und da merkst du schon, oh, es beginnt eine neue Jahreszeit. Ne? Als kalt war, hat alles irgendwie beschlagen. Und als es jetzt, wenn es jetzt heiß wird, dann merkst du schon, wie so ein bisschen der Schweiß dann so auch seine Daseinsberechtigung hat.
Wir hatten ja jetzt zwischendurch die interessante Ankündigung von Meta, dass sie praktisch ihr Betriebssystem, naja, nicht wirklich öffnen, aber in irgendeiner Form wohl lizenzieren, so dass halt andere Hersteller auch praktisch Headsets bauen können mit dem Betriebssystem. Und da kam ja sozusagen die Idee mit rein, dass halt diese anderen Hersteller dann ihre Headsets auf spezifische Nutzungsnischen auslegen, also besonderes High-End-Gaming-Headset oder auch ein besonders eben für Schweiß und Hitze, also für Fitness Mixed Reality oder VR-Anwendungen ausgelegtes Headset, ist ein lustiges Konzept im Kopf. Ich kann noch nicht so recht sehen, wie sich da ein Markt drum bildet und wo dafür die Hardware-Hersteller, ob das wirklich so eine lukrative Nische ist, aber ich meine, Apple ist da ja oft so ein One-Size-Fits-All-Ansatz. Also ich meine, Vision Pro ist halt Vision Pro, da wird es keine Sport-Vision Pro auf, glaube ich, absehbare Zeit geben.
Ja, vor allem, wie viele verschiedene Versionen willst du denn haben? Machst du irgendwann so deinen Schrank auf, ne? Hast dann ja nicht nur deinen ganzen Sack Hemden und Hosen, sondern auch heute ist mir mal nach der sportlichen Brille und morgen ist mir dann, ach, heute Abend brauche ich aber die für die geschäftliche Konversation mit USA. Träumchen.
Wobei sie das ja bei der Watch ein bisschen so machen, ne? Da hast du zumindest die Armbänder. Man könnte so sagen, du hast ein sportliches Lichtsiegel und dann hast du das Business-Lichtsiegel und das Arbeitsalltags-Lichtsiegel. Schauen wir mal, was sich Apple da einfallen lässt. So, die Lichtsiegel lassen sich ja sicher auch gut als Accessoires verkaufen. Und bei ihrem Preis von $200 sind die ja durchaus lukratives. Ja, ansonsten haben wir natürlich, ich meine, über den Deathstrap haben wir eine eigene Sendung gemacht. Ich glaube, da ist sehr ausführlich dessen derzeitige Limitierung. Der rüstet ja praktisch einen USB-C-Anschluss nach, zumindest jetzt spezifisch für Entwickler gedacht. Und er ist ja auch nicht frei erhältlich. Da kann man das nachhören, wenn man an dem Thema spezifisch interessiert ist. Und du hast hier noch einen Punkt angesprochen, zu dem du mir sicher mehr erzählen wirst. Und der heißt Kamera in der Nähe. Da weiß ich nicht genau, was da dein Kritikpunkt war.
Wer mich kennt, weiß, dass ich ein Freund von Kaffee bin und immer irgendwie ein Tässchen in greifbarer Nähe habe. Und ich weiß nicht, wie häufig du versucht hast, mit der Brille was zu trinken. Unabhängig davon, dass die Brille selbst einer zu großen Tasse eventuell im Weg ist,
ja,
ist die Koordination von wann erwarten deine Lippen die Berührung der Tasse,
ja,
ein anderer Moment, als du durch deine Augen suggeriert kriegst. Das heißt, diese Genauigkeit von diesem Pass-Through, das ist, sagen wir mal, in der unmittelbaren Nähe super. Aber das ist halt, wenn du ganz nahe kommst, merkst du, dass da irgendwie die Maßstäbe nicht ganz passen, ja, und du verfehlst deinen Mund. Du musst dich wirklich erst antrainieren.
Ja.
Oder anders ausgedrückt, ich mache immer in der letzten Sekunde vor die Augen zu, weil dann funktioniert quasi das Muskelgedächtnis wieder und wird nicht von den Augen irritiert.
Ja.
Das finde ich, da merkst du schon dieses, dass du da doch was Digitales vor der Nase hast.
Ja, das ist ein guter Punkt. Ja, das kenne ich sehr wohl auch. Also auch diese spezifische Kaffeetasse an die richtige Stelle des Mundes zu bringen, ist tatsächlich etwas, was man üben muss mit der Vision Pro auf dem Kopf. Ist ja so
Butterbrezel, ne? Hängt ja nachher in der Brille drin.
Ja, also das sind interessante Sachen. Und wir haben ja auch gesehen, gleich am Anfang, als so die ersten Leute sich auf die Vision Pro nach dem Verkaufsstart gestürzt haben und da Sachen ausprobiert haben, hat man ja gesehen, dass Leute auch sehr begeistert waren auf der anderen Seite davon, eben essen zu können mit den Fingern. Butterbrezel ist ein gutes Beispiel. Und dann halt mit den fettigen Fingern, aber nicht ihre Eingabegeräte zu verschmutzen, weil sie halt natürlich einfach Augen- und Handtracking, du kannst dann eben mit den Butterfingern einfach in der Luft zwicken, anstatt deine Tastatur zu verschmieren. Also es hat auch seine positiven Seiten.
Lecker.
Ja, es ist interessant, wie halt solche Alltagsgepflogenheiten, die und dann halt in die Nutzung von neuer Hardware und neuen Formen von Computern halt einfließen und was die für Veränderungen halt auslösen. Das finde ich, ist immer sehr interessant zu beobachten. Und das sieht man natürlich jetzt bei Mixed Reality Headsets, sieht man schon auch, gerade wenn die anfangen, wirklich in unseren Alltag zu kommen und nicht mehr nur so spezifische Geräte sind, die du halt für mal eine Stunde vorm Computer anziehst. Da ist das ja genauso, wie man beim Smartphone gesehen hat, dass die Leute halt die verrücktesten, seltsamen Gewohnheiten entwickelt haben rund um das Smartphone. Ja, ich habe noch einen Punkt, der die Hardware angeht, einen Kritikpunkt, den ich als sehr störend empfunden habe, gerade bei meinem ersten längeren Testlauf. Und das waren die Spiegelungen, die sich in dem Linsensystem zeigen, die ja auch bisschen inhärent sind dem, also Linsensystem insgesamt, also so egal, ob du dieses Pancake-System jetzt hast, was praktisch die neueren Headsets verwenden oder eben die älteren Linsensysteme. Und das sind so, das fühlt sich so ein bisschen oder sieht ein bisschen so aus wie so Lichtschlieren oder so weiße Spiegelungen. Und man, am Anfang gab es viel Diskussionen, ja, du musst dein Headset putzen und man muss das und das machen. So, nein, das ist ein Problem des Linsensystems. Und ich empfand es als vor allem bei dem Entertainment-Einsatzbereich, also einfach Film schauen, Serien schauen, fand ich es oft als sehr störend, wenn man in einer dunklen Umgebung ist.
Gerade dieser Kinomodus von
genau der Kinomodus hat, ne,
dann
besonders,
fällt das halt schon auf. Ja.
Es ist so im unteren Bereich, also es ist nicht so, als würde das Bildelemente abdecken und die Bilder sind ja auch sehr, also gerade HDR-Inhalte sind ja sehr knackig und auch sehr hell, aber dadurch, umso mehr man eben diese tollen HDR-Inhalte im Zentrum hat, umso mehr hatte man auch, oder bei mir sind auch umso mehr, man kann das durch die Justierung der Brille natürlich ein bisschen mindern. Ich hatte jetzt interessanterweise das Gefühl, als ich die Korrekturgläser, die inoffiziellen, die ich ja drin hatte, über die wir auch in der Episode zuvor gesprochen haben, dass die es etwas gemindert hätten, aber ich würde es nicht unterschreiben.
Ich auch.
Ja, interessant.
Also ich habe ja die Zeiss-Dinger, ich hatte auch dieses Gefühl, dass dann auf einmal dieser, ich wollte sagen, Lensflare-Effekt, also dass dieses Blenden da weniger wird. Aber an der Stelle ist halt, glaube ich, auch so dieser Trade-off zwischen, es ist halt auch teilweise auch Physik, ne?
Ja.
Also ich meine, wo bricht sich das Licht? Ich bin ja schon froh, dass wir die Pancake-Linsen per se haben. In den alltäglichen Situationen, wenn ich jetzt da mit Word, Excel, PowerPoint und unsere Apps bediene, da fällt das nicht auf.
Ja.
Da ist da hauptsächlich Pass-Through an, da fehlt der dunkle Raum. Das ist also wirklich ein Komfortproblem dann, wenn man Kino guckt. Fällt auch nicht auf, wenn man bei Disney Plus sich dann, keine Ahnung, den Avengers Tower sich in den Hintergrund stellt und so, dann geht ein anderer Flair verloren. Sag es mal so rum. Von der Seite, ja, das ist ein bisschen, das fällt auf, aber für den Alltag zum Glück nicht hinderlich.
Ja. Ja, genau. Das ist ja sozusagen der Workaround ist praktisch einen hellen Hintergrund oder ein helles Environment, diese weißen Sanddünen zu benutzen. Aber man will halt seinen Film natürlich lieber in einem dunklen Ambiente schauen. Man kommt mit klar, aber es gab also auch am Anfang, gab ja wirklich sehr wilde Diskussionen darüber und Leute, die auch gesagt haben, ich muss dieses Headset zurückgeben. Ich meine, wenn dein Haupteinsatzzweck halt Filme schauen ist, dann musst du sehen, ob du damit klarkommst letztlich und mal sehen, ob halt Apple das mit künftigen Generationen des Linsensystems auch noch ein bisschen besser vielleicht doch in den Griff bekommt. Ja, kommen wir von der Hardware-Seite zur Software. Die Software macht natürlich am Schluss mehr aus und lässt sich auch zum Glück natürlich leichter ändern und im besten Fall auch korrigieren und Probleme ausräumen. Aber da sehen wir natürlich jetzt bei Vision OS Version 1, sehen wir noch eine ganze Reihe an Ecken, an denen es wirklich knarzt. Und eine der, ich weiß nicht, ob man es wirklich negativsten Sachen nennen kann, aber die virtuelle Tastatur ist schon etwas, das man auch nicht mit Übung lösen kann, glaube ich, sondern, also sie.
Aber mit fettigen Fingern bedienen, haben wir gerade gehört, ne?
Zumindest.
Aber mit fettigen Fingern bedienen.
Ich meine, sie ist da, man schafft kurze Eingaben auf ihr zu machen, sie erfüllt sozusagen den Basiszweck, aber in dem Moment, in dem man, also Textauswahl und Arbeit mit Text kann man, glaube ich, unterm Strich sagen, kann man völlig vergessen. Also man.
Das Eingeben einer Kurznachricht in Messages, das ist völlig fein, ja. Wenn es sein muss, mal anmelden an einem Captive Portal von dem WLAN, ist auch ganz nett. Aber wenn man dann anfängt, mit Texten zu arbeiten, ich meine, erschreckend, was heißt erschreckend? Es kommt ja noch zusätzlich dazu, dass sie ja Stand heute auch nur in Englisch ist.
Ja.
Also ich kann ja nicht mal sagen in Deutsch und dann macht hier wenigstens die Wortvervollständigung oder Autokorrektur, das schießt einem ja auch noch alles dazwischen. Aber ich hoffe schwer, dass uns Apple da, ich sag jetzt mal, mit einem zukünftigen Update uns ein, vielleicht auch im virtuellen Bereich, eine Tastatur bietet, die mehr im virtuellen Bereich funktioniert. Wir hatten es ja beim letzten Mal, ne, ob man vielleicht mit so einer Wischgeste auf Händen oder wie auch immer man da arbeiten könnte, aber das einfach nicht darauf basiert, dass wir versuchen, eine physikalische Tastatur virtuell 1:1 abzubilden.
Ja.
Das ist irgendwie ein bisschen ungemütlich.
Überhaupt Wischgesten. Ich meine, auch auf dem iPhone kannst du ja deine Wörter wischen, was ziemlich gut funktioniert, ne? Und das wundert man sich eigentlich, dass diese Funktionalität nicht auch in Vision OS gleich
gelandet ist. Das meinte ich vorhin mit Vision.
Mit Vision. Ja. Diese Form von Vision. Vision
und diese
Vision
Form OS. Von Vision.
Ja. Genau. Also Tastatur ist definitiv was, sollte man gleich relativ links liegen lassen und dazu übergehen, wenn man was mehr mit Text macht, immer eigentlich klassische Peripherie anzubinden. Was ja auch gut funktioniert unterm Strich. Vor allem halt, empfiehlt sich halt wie immer hier auch dann, wenn man die Peripherie direkt anbinden will, tatsächlich sich Apples Magic Trackpad zu kaufen, weil man damit halt eben anständig auch einen in Anführungszeichen Mauszeiger bekommt. Und ich finde, die ganze Bedienung der Oberfläche, da sind wir gleich beim nächsten Punkt, der bei mir sehr stark auf der Kritikliste auch gelandet ist, ist nämlich das Augen- und Handtracking beziehungsweise die Steuerung mit Augen- und Handtracking, die auf der einen Seite halt sehr fantastisch ist, weil es sich sehr wirklich magisch anfühlt, die Bedienoberfläche mit Hinschauen und Handgeste, Zwickgeste zu bedienen, fühlt sich einfach toll an, solange das gut funktioniert und es gut eingerichtet ist, aber ich empfinde es im wirklichen Arbeitseinsatz, empfinde ich es als sehr ineffizient. Ich merke einfach, dass ich mit einer, ich meine, das ist natürlich auch eine Gewöhnungsfrage und eine Umstellungsfrage, aber ich merke einfach, dass ich mit einem Trackpad und mit einem feineren Zeigegerät, also fühle ich mich zumindest deutlich effizienter. Ich weiß nicht, wie es dir da geht.
Also ich finde, die Steuerung mit den Augen ist schon sehr gefällig. Man guckt wohin, man bewegt was, es stößt halt dann schnell an die Grenzen, wenn Dinge zu dicht beieinander liegen. Mhm. Also ohne jetzt hier, ich sag mal, auf SAP zu bashen, ja, aber so eine SAP-Eingabemaske, die ist halt einfach für Pointer-Devices gebaut und nicht für, ich guck mal mit den Augen, weil dann hast du dich ganz schnell mal dann doch verklickt. Und ja, je nachdem, wie die Brille sitzt, guckt man auch manchmal leicht daneben. Ich wollte letztens mir Konfigurationsprofile installieren, musste das bestätigen und habe immer auf nicht bestätigen geklickt, bis ich die Brille wieder mal zurechtgerutscht habe und hat das geklappt. Aber ich sag mal, das ist ein Thema, wenn man die Brille richtig aufhat und die Interfaces sich damit arrangieren, dass sie mit Gesten und Augen gesteuert werden, also auch den Platz, den sie jetzt haben durch den Canvas, dass der Raum dein Canvas ist, dass du dann auch mit Finger und Augen das Ganze gut steuern kannst. Aber ich gebe dir natürlich recht, wenn es darum geht, dass du jetzt Dinge fein positionierst. Also was ist zum Beispiel in Keynote? Ja, ich liebe es, in Keynote Folien zu machen. Bin so ein bisschen der bunte Hund in der Firma, wo sonst so mit Microsoft immer alles gemacht wird. Mhm. Aber Keynote liebe ich. Das ist abartig gut, finde ich, das Tool. Und dann stehst du da und wenn du das mit Augen versuchst, dann Objekte zu verschieben, groß und klein zu ziehen und aneinander zu auszurichten, dann kommst du wirklich schnell an die Grenzen. Dafür bräuchte es dann was Genaueres, was Feineres. Aber ansonsten bestreite ich tatsächlich den Alltag mit einer Tastatur, ja, weil ich auch mal Texte schreiben muss, kommt in meinem Job durchaus vor. Mhm. Aber ansonsten wirklich mit Augen und Fingern.
Ja, okay. Also ja, ist wahrscheinlich auch wirklich eine Übungsfrage, dass man sich da besser schrittweise rantasten kann und dann natürlich auch besser damit arbeitet. Aber dieses Frustrationspotenzial war bei mir sehr stark und mir reicht's halt, wenn es einmal ein von 10 Mal schief geht, dann empfinde ich das als so frustrierend und als eine solche Blockade, dass ich dann schnell lieber sage, okay, dann nehme ich gleich die Peripherie oder nehme halt das, was verbindet sowieso das virtuelle Mac-Fenster und habe damit halt meine klassische Hardware-Tastatur und halt ein Trackpad und bin damit in VisionOS halt perfekt unterwegs sozusagen oder so unterwegs, wie ich es gewohnt bin. Also das, ja, muss man auf der anderen Seite halt sehen, dass es wirklich eine faszinierende Form von neuer, von Art der Bedienung ist, aber es fehlen halt auch jetzt im Vergleich zum Beispiel zur Quest 3, es fehlen halt diese genauen Controller, selbst da, wo es ist ja so ein bisschen unelegant, dass du da mit einem Controller praktisch in der Bedienoberfläche rumzeigst und du kannst ja auch in den Bedienungshilfen praktisch ja auch so ein Pointer-Device anschalten, dass dein Finger halt der Pointer ist. Das funktioniert erstaunlich gut, fand ich. Ich war immer überrascht davon.
Das ist echt schön zu sehen, dass du da quasi auch die Möglichkeit hast, entweder weil du es körperlich brauchst oder weil es vielleicht für dich auch in der Bedienung angenehmer ist. Aber alleine auch das Einblenden eines Cursors,
ja,
auch für die Augeneingabe, hilft ja auch schon so ein bisschen, wo würde er denn jetzt auslösen, weil ja auch hier nicht alle Anwendungen dieses Highlighting machen, wo gucke ich gerade hin. Ich bin auf jeden Fall ist da Potenzial und da lässt sich sicherlich auch das eine oder andere, ohne dass man die Hardware anpassen muss, noch verbessern zukünftig.
Ja, das ist übrigens auch dieser Pointer-Device, das ist ja auch so eine Sache und auch ein Kritikpunkt an der Vision Pro, dass man sie eben nicht mit seiner normalen Brille verwenden kann oder zumindest das Augentracking nicht funktioniert. Ich habe ja auch damit experimentiert, eben Lichtsiegel rauszunehmen und meine Brille aufzulassen. Das ist alles recht enge Angelegenheit. Aber auch dann kann man zum Beispiel eben zu diesem Workaround greifen und diese Pointer-Fingersteuer, den Fingerpointer zu aktivieren und damit sich dann tatsächlich durch dieses Interface, durch die Bedienoberfläche ganz gut manövrieren zu können. Also das funktioniert schon.
Und für den einen oder anderen ist das Bild dann auch erstmalig in der Vision Pro scharf, ja? Also
ja.
Wenn du keine Linsen hast,
solange
keine
man die Kontaktlinsen
Linsen nicht möchtest, ist das halt immer noch ein Workaround, sagen wir es mal so, mit der eigenen Brille.
Ja, zumindest, genau, also mehr als ein Workaround ist es natürlich nicht, weil es einfach es ist halt sehr unkomfortabel, gerade wenn man das Lichtsiegel rausnimmt, ist es furchtbar unkomfortabel. Die Brille tragen. Also das sollte man nicht über längere Zeiträume machen.
Es kratzt dann auch über die eigene Brillengläser. Also das hatte ich dann auch beim Ausprobieren, wo ich dachte, das geht auf Dauer nicht gut, weder für die Vision noch für meine Brille.
Ja, dann ein anderer großer Kritikpunkt, an dem wir bis jetzt noch keinerlei Bewegung gesehen haben und bei dem ich hoffe, dass wir zumindest mit Vision OS 2 dann etwas sehen werden, wo die Reise hingeht, ist die Fensterverwaltung, weil die ist mehr oder weniger nicht existent. Also ich meine, du kannst Fenster aufmachen und du kannst sie wieder zumachen und du kannst sie natürlich verschieben und vergrößern, verkleinern. Aber das war's. Also du hast halt keine Übersicht über deine Fenster. Du hast die Fenster verschwinden, wenn du einen Neustart machst. Die merken sich halt nur, solange die Vision Pro läuft, weiß die, wo die Fenster sind. Das ist auch gut. Da bleiben die Fenster auch fest an ihrer Stelle. Aber in dem Moment, in dem halt irgendwas dazwischen kommt oder von mir aus auch ein Absturz passiert, ist halt einfach alles weg an deinen Fenstern. Und zwar wirklich alles. Und du bist halt, fängst wieder von vorne an. Also ich glaube, da sind wir uns auch relativ einig, dass etwas passieren muss, möglichst bald idealerweise.
Also das ist das eine, ne? Wo sind die Fenster? Bleiben die dort? Habe ich mein Arbeitssetup? Habe ich mein, was weiß ich, im Wohnzimmer gucke ich Filme und im Büro will ich arbeiten? Das ist vielleicht sehr plump, aber ist ja ein Beispiel, womit man sich das vorstellen kann. Das andere, was aber in dem Zusammenhang ist, das ist jetzt nicht nur Fenster, das ist auch jede Art von 3D-Objekt, das du in den Raum stellst, dass Verdeckungen halt nicht funktionieren. Mhm. Also wenn man sich zum Beispiel, wir arbeiten aktuell gerade unsere Anwendung Revisar, womit man ja immersiv sich einen Windpark, einen Ladepark anschauen kann, dass man aus dem ganzen System auch eine Tabletop-Variante generieren kann. Das heißt, das Modell als virtuellen Tisch quasi dir in die Landschaft stellen kannst und dann drumherum gehen kannst. wenn du diesen Tisch auf einem iPhone öffnest, dann ist die Verdeckung immer richtig. Dass, also was heißt immer? Meistens. Dass die Menschen, die hinterm Tisch stehen, vom Tisch verdeckt sind. Die Menschen, die vor dem Tisch stehen, den Tisch verdecken. Wenn du das mit der Vision machst, nee. Ja, also da merkt man schon, dass der Software-Stack, den die Vision zur Verfügung hat für Augmented Reality, noch hinter dem Software-Stack von iOS hängt oder iPadOS. Und da habe ich ganz große Hoffnung, dass zumindest mal da drin Apple eine Feature-Parität, wenn nicht sogar weiterspringt, mit dem nächsten Betriebssystem-Update, um solche Sachen mal auszumerzen. Ne? Dass auch mal eine Mauer auch mal ein Fenster verdecken kann. Das wäre ja mal was, ja.
Ja, das ist faszinierend zu beobachten, dass das AR-Kit tatsächlich in iOS und iPadOS in vielerlei Hinsicht weiter wirkt als in VisionOS, aber ich glaube, da sind die Parallelen sind einfach da. Also man sieht, dass Apple das ja schon angelegt hat und das war ja auch eine große, diese Okklusionsgeschichte, also Dinge auszusparen an der richtigen Stelle letztlich, war ja ein großes Feature von AR-Kit Version 2, 3, ich weiß es nicht mehr, aber
weiß ich nicht mehr.
Ja, ich komm auch nicht mehr, ist auch egal, auf jeden Fall ist das ja in AR-Kit schon wirklich ziemlich solide implementiert, würde ich sagen, also man so kann man wirklich was mitmachen. Also das sollten wir eigentlich mit VisionOS 2 dann hoffentlich sehen und hoffentlich denkt sich da Apple insgesamt mehr mit Fenstern aus. Diese Idee der Modelle, dieser 3D-Modelle, die man mit einer App in den Raum stellt oder auf einen Tisch stellt, ist ja eine sehr schöne. Da sieht man, da sind ja verschiedene Sachen. Inzwischen sehen wir, es gibt so auch Apps für Formel 1, die halt dann den, jetzt gibt's ja wirklich welche. Also die waren ja am Anfang, war das so ein Konzept, aber es gibt ja mindestens eine, die das inzwischen macht, wo du dann praktisch die Rennstrecke halt dir auf den Tisch stellen kannst. Das glaube ich beim irgendeine Golf-App hatte dann jeweils den, ich bin mit Golf nicht so sonderlich versiert, konnte man sich irgendwie den Golfkurs und sich da anschauen und auch drehen und sich das eben auch auf den Tisch stellen. Sehr nett auch gemacht und natürlich eine tolle Sache. Da war ja der lustige Bug am Anfang, dass man diese Modelle irgendwie nicht nah genug an sich heranziehen konnte. Die hatten so einen gewissen Abstand. Das hat dann Apple relativ schnell korrigiert, sodass man da ein bisschen mehr machen kann. Und es gibt so eine sehr schöne App auch, die gab es auch, glaube ich, schon zum Start hin, die einem Flughäfen, Modelle von Flughäfen auf dem Tisch und dann praktisch in Live-Ansicht die Starts und Landungen ange... Ich meine, da ist auch, muss man Interesse dran haben, aber es ist einfach sehr schön umgesetzt gewesen, fand ich. Und konnte mir hier Frankfurter Flughafen anschauen. Und nette Sache, also tolle Sachen. Und ich glaube, da ist sicher noch viel Potenzial mit dieser Art von 3D-Objekten, die man sich halt auf den Tisch stellt oder in den Raum projiziert. Tolle Sache.
Vielleicht kleiner Tipp. Ja. Lieber etwas bauen, das man auf einen Tisch projiziert, als dass man den Tisch mitprojiziert. Zwar mit Tisch mitprojizieren ist zwar ganz nett, weil man kann das überall hinstellen, aber eigene Erfahrung, man versucht sich dann abzustützen, um was näher anzugucken, aber da ist ja nichts zum Abstützen. Ja? Beim physikalischen Tisch, wenn du es drauflegst, hast du wenigstens was, was du wirklich erreichst, aber so greifst du einmal ins Leere. Persönlicher Tipp, sie hält einen Sturz aus.
Okay, gut, da sind ja schon interessante Geschichten vergraben offensichtlich. Aber es ist natürlich schön zu sehen, dass man da ja im produktiven Einsatz kommt. Stolpert man sprichwörtlich dann tatsächlich über diese Dinge, die einen da vielleicht dann doch kalt erwischen. Aber guter Tipp, das Modell als Modell und den Rest lieber auf die physische Umgebung dann. Die physische
Oder halt
Umgebung.
Dafür Sorge tragen, dass halt keiner stürzt. Aber man sollte das bedenken, wenn man etwas sieht, man glaubt so schnell, dass es wirklich da.
Ja, genau. Das Gehirn schaltet da schnell oben zwischen der virtuellen und der physischen Realität. Dann haben wir eine andere Sache, die ja jetzt auch noch relativ neu ist, zumindest in hoher Qualität. Und das ist praktisch die eigene Videoaufnahme, Videoproduktion mit 360-Grad-Kameras. Also die gibt's natürlich schon lange, aber inzwischen jetzt haben wir gerade eine neue Variante eben mit 8K. Und du merkst ja auch, also Apple schraubt ja offensichtlich da noch deutlich höher. Und wir hatten da ja auch schon Aussagen irgendwie, ich glaube auch aus der Ecke von Canon, dass man eigentlich viel mehr als 8K braucht, um halt wirklich die Auflösung zu bringen, die du halt in so einer Ansicht haben willst. Wie waren denn da deine Erfahrungen jetzt mit so einer 8K 360-Grad-Kamera und dem Videoaufnahmen für VisionOS oder Vision Pro?
Also wir haben an verschiedenen Stellen damit zu tun. Wieder die App, die wir im Store haben, da siehst du ja in realen Landschaften digitale Objekte reingerendert. Und da merkst du einen enormen Unterschied, ob du mit der alten, ich sage jetzt mal Insta360 4K-Kamera ankommst oder damals hießen ja, glaube ich, Pro 2 und Titan, wie die anderen Kameras von dem Hersteller hießen. wenn du dann mehr Pixel hast, dann wird das Bild schon besser, aber es ist auch mit 8 Megapixeln jetzt noch nicht so, dass wenn du es als Video aufnimmst, dass es gestochen scharf ist. Die Insta360 hat ja noch das Thema, die aktuelle, dass du ja auch, ich glaube, 72 Megapixel Fotos machen kannst. Mhm. Die sind schon richtig cool, wenn du sie dir anschaust. Aber das offerierte gerade aktuell noch ein anderes Problem. Du kannst den Content ja mit solchen Kameras mittlerweile einigermaßen erzeugen. Gut, jetzt schreibt auch nicht jeder eine eigene App, wo drin er das verwendet. Aber wenn du das anschauen willst, dann kannst du das zwar in die Fotos-App schmeißen, aber die Fotos-App, die zeigt ja das halt als Foto. Also du hast nicht diesen 180-360-Grad-View drauf. Da musst du aktuell Software installieren. Ja, also wir haben bei uns den Moonplayer mal identifiziert, weil der kann aus verschiedenen Quellen laden, da kannst du verschiedene Sachen konfigurieren. Mit dem ist das ganz nett, sich anzuschauen, aber natürlich wäre es nicht nur cooler, sondern auch, ich sage jetzt mal, auch im Umgang für Anwender, wenn du auf Messen was zeigen willst, ist einfacher, wenn du jetzt nicht noch sagst, okay, jetzt müssen Sie mal den Moonplayer öffnen, ja. Im Moonplayer machen Sie bitte die Fotomediathek auf, dann wählen Sie bitte genau dieses Bild aus, das ist ein bisschen, das ist nicht ganz so hübsch.
Ja.
Was an der Stelle vielleicht noch ganz witzig ist, wir produzieren gerade für eine Veranstaltung ein gerendertes Video und das bauen wir zum einen für eine MetaQuest und zum anderen auch mal für eine Vision Pro. Mhm. Und das ist schon erstaunlich, wenn du dann auch mal so die Videos, die jeweiligen Hersteller sagen wir maximal verarbeiten können, wenn du die auf die Geräte schmeißt und dann guckst du so dieses Vision-Video an und du guckst dir das MetaQuest-Video an und dieses MetaQuest-Video hat halt so viel weniger Pixel und so viel weniger Auflösung. Das ist der Hammer, wenn du es dir dann anschaust, wenn du es dann nochmal in einer Stufe besser anschaust. Das ist wie damals, als du zum ersten Mal einen Retina-Bildschirm gesehen hast und gedacht hast, ich kann das andere nicht mehr angucken.
Ja.
Das geht nicht. Ich kann nicht mehr zurück.
Ja,
aber nochmal zurück zu der Ursprungsfrage. Das wäre natürlich sehr schön, wenn Apple nicht nur das Zeug verarbeiten könnte, grundsätzlich im Betriebssystem, sondern wenn es auch seine eigenen Apps ertüchtigen könnte, mit diesen Formaten umzugehen.
Ja. Und auch Drittanbieter wie YouTube ertüchtigen würde, zu sagen, wir unterstützen unsere sehr große Bibliothek an 180 Grad und 360 Grad Videos.
Ja.
Das ist ja wirklich was, klar, ich meine, das ist in YouTubes Hand am Schluss, aber das, und da wird viel Material dabei sein, was von der Qualität halt nicht den Ansprüchen entspricht, wie man sich es auf der Vision Pro halt vorstellen wird, weil die Display, die Auflösung wahrscheinlich in vielerlei Hinsicht dann oft zu knapp sein wird und zu wenig und es halt unscharf aussieht, aber wenigstens das Material mal verfügbar zu machen und dadurch, dass ja jetzt eben Kameras in den Markt kommen für Endkunden, für normale Preise, die halt nicht irgendwie ein riesen Setup erfordern und du damit halt tatsächlich zumindest mal auf 8K-Level halt arbeiten kannst, sehen wir ja jetzt langsam hoffentlich dann auch Content. Und wir werden ja auch erstmal sehen, was für Art von Geschichten halt damit erzählt werden. Also das sind ja, ist ja wirklich in eine Weise ein doch noch relativ junges Medium und wo man, ich meine, jetzt hat man so viele sind so Stadtführungen oder ich zeige den Strand oder sowas, wo man halt so Naturansichten hat letztlich, aber es sind noch nicht richtige Geschichten, die da erzählt werden und man sieht ja auch, dass Apple sich mit seinem Immersive Video relativ schwer tut, also ich weiß nicht, ob du dir diesen Fußballzusammenschnitt angeschaut hast, ich fand den nett, der hat viel Kritik, in den USA hat man viel Kritik von Nutzern gehört, aber ich fand den recht nett, ich bin jetzt an Fußball nicht sonderlich interessiert und war trotzdem angetan davon. Ne? Man fühlte sich, okay, Stadion und Fußball war irgendwie, aber man konnte sich vorstellen, okay, also das ist natürlich schon, wenn du Fußballfan bist oder halt irgendeine Art von Sportfan bist und dann halt diese Sportveranstaltung in dieser Form zu schauen und nicht nur jetzt irgendwie so ein Highlight-Zusammenschnitt, dann ist das sicher was Beeindruckendes und macht es natürlich einfach, weil da die Geschichte natürlich das Spiel ist, die Geschichte, da brauchst du jetzt nicht irgendwie noch eine wie in einem Spielfilm deine eigene Geschichte auszudenken, die, glaube ich, eigene Schwierigkeiten hat, wenn der Nutzer plötzlich an verschiedene Stellen schaut.
Ja, und vor allem, wenn irgendwelche Schnitte drin sind, das hast du ja auch bei dem anderen Spatial-Video, dann guckst du irgendwo hin, hast die räumliche Tiefe und auf einmal Cut und du bist auf der Höhe von einem Drahtseil oder irgendwas.
Genau.
So, wo bin ich denn hier? Das muss ich noch einpendeln bei Produzenten und bei Konsumenten.
Ja, es ist eine große Herausforderung, da auch bei dem Fußball-Highlight bist du dann plötzlich, schaust halt in die Zuschauermenge, während links neben dir sozusagen der Torschuss stattfindet und du bekommst halt gar nicht mit. Aber das ist, glaube ich, auch ein Element davon. Das ist ja auch in der normalen Welt so. Ich meine, wenn wir unsere Aufmerksamkeit halt auf die falsche Stelle richten, dann verpassen wir halt vielleicht Dinge und das ist da nicht so viel anders. Wir haben dann natürlich entwicklerseitig noch eine große Limitierung im Moment, das ist eben, dass einfach der Zugriff auf die Kamera und auch auf das Augentracking halt komplett verständlicherweise erstmal abgedreht wurde von Apple, was ja mehr als gute Gründe hat, aber auf der anderen Seite natürlich auch die Szenarien, die Umsetzungsszenarien einfach limitiert für bestimmte Anwendungen. Also da, glaube ich, gibt viele gute Gründe, warum du als Entwickler oder als App sagst, ich würde gerne auf die Kamera zugreifen oder auch auf das Augentracking, um zu sehen, wo natürlich der Nutzer auch hinschaut und nicht erst das zu sehen in dem Moment, in dem er zwickt, wo es Apple praktisch ja weitergibt oder das Betriebssystem es weitergibt, diese Information.
Ich fand halt die Aussage bei Einführung ziemlich, ich sage jetzt mal krass, als es hieß nach dem Motto, das werden wir nicht genehmigen oder so ähnlich, hatte ich das verstanden, wo ich mir dachte, diese Dialoge, die kennt man ja eigentlich von iPhone, von iPad, hier die App möchte, im Rahmen des Prüfprozesses wird auch immer verlangt, dass man das auch schön erklärt, warum man das möchte, das könnte man bei einer Vision ja noch ein bisschen ausweiten zur Not, aber dass man da als Entwickler wirklich abgeklemmt wird und sich dadurch ganz viele Cases einfach gar nicht erst ermöglichen, weil dir der Zugriff auf Kamera fehlt, das fängt ja schon an mit QR-Code-Scanner und was weiß ich, was nicht alles, ja. Da hoffe ich schwer, dass sie das noch ändern werden. Da hatte ich auch gehofft, dass sie da ein bisschen was zu schreiben zu Datenschutz, Security. Die haben ja ihr Plattform-Guide-Dokument, das die da regelmäßig mindestens einmal im Jahr veröffentlichen. Das ist ja auch vorgestern kam ja die aktuelle Version raus. Und wer da reinguckt, um zu gucken, wie speichert Apple denn die Daten und wie wird denn sichergestellt, dass man nicht sieht, was man mit den Augen sieht und wie funktioniert eigentlich Optik-ID, ja. Der wird enttäuscht sein, weil im Dokument steht rein gar nichts davon drin, als ob es Spatial gar nicht geben würde. Das ist auch so ein Punkt, wo ich sage, okay, ganz ehrlich, die Brille wurde vor einem Jahr angekündigt, ja, ist seit einem halben Jahr verfügbar, okay, nur in den USA. Aber in diesem englischsprachigen Dokument ist nicht mal ein Wort Vision OS drin. Ja, das ist irgendwie ein bisschen schade.
Ja, ist ein bisschen enttäuschend, dass manchmal man das Gefühl hat, dass Apple selbst halt die Vision Pro so ein bisschen vergessen hat in manchen Sachen, weil sie sonst sind sie ja so bemüht, ihre Produkte auch an allen Stellen zu nennen und auch das richtig zu dokumentieren und zu machen und natürlich in den Vordergrund zu stellen. Und bei Vision OS fragt man sich manchmal, ob da das einfach verloren gegangen ist. Das ist wirklich ein guter Punkt. Ja, aber werden wir auch sehen. Also ich hoffe, dass da jetzt, vielleicht ist bei Apple intern, wird man geistig auch schon sehr stark natürlich in Vision OS 2 herumlungern und hoffentlich da sehr kontinuierlich dran arbeiten und nach vorne schauen und wo die Reise halt jetzt hingeht. Und wir hoffen natürlich, dass da mit Vision OS 2 viele Sachen ausgeräumt werden, die wir jetzt heute auch angesprochen haben. Es gibt auch noch eine Geschichte, im Moment natürlich die englische Tastatur sowieso und die US-Apple-ID, das sind ja Sachen, die wir dann natürlich auch gelöst sehen, früher oder später, wenn der internationale Start erfolgt, hoffentlich dann bald. Und eine Sache, die unangenehm ist und ein bisschen skurril ist, dass der Microsoft Authenticator einfach immer noch fehlt. Microsoft hat, glaube ich, jetzt nochmal gesagt, er kommt wirklich bald. Irgendwo kam so, weil sie haben ja inzwischen ansonsten, außer Outlook, ist ja wirklich ein Großteil von der also Outlook als iPad-Version, aber noch nicht als Vision OS-Version. Und sonst ist ja ein Großteil der Microsoft-Apps wirklich als Vision OS-Apps und teilweise auch als sehr gute Vision OS-Apps vorhanden. Nur fehlt halt der Authenticator, der unter Umständen den Enterprise-Einsatz all dieser Apps halt komplett ausschließt.
Es gibt halt Firmen, die verlangen, dass der Authenticator auf dem Gerät, auf dem man die Software betreibt, installiert ist. Und es gibt Firmen, die erwarten das nicht.
Ja.
Möchte ich gar nicht bewerten, ob das gut oder schlecht ist. Ich weiß, dass ich in einer Firma arbeite, die das möchte, dass das installiert ist. Und ich weiß, dass ich Menschen kenne, bei denen das nicht der Fall ist. Und dementsprechend stehst du dann halt da und sagst, okay, gut, jetzt wird's halt kompliziert. Weil eine Microsoft Teams-Sitzung kannst du wunderbar machen, das geht ohne Authenticator. Ja, wenn du jetzt sagst, du willst jetzt Outlook machen, wird's schwierig, dann musst du dir halt den Mac, den Bildschirm entsprechend holen. Von der Seite hoffe ich schwer, dass Microsoft den Authenticator bringt. Böse Stimmen sagen ja nach dem Motto, der kommt dann, wenn auch Intune mit Vision Pro kann. Das Verwaltungs-, die Verwaltungslösung von Microsoft. Ja, müssen wir können außer geduldig warten, können wir da nichts tun.
Ja, hoffen wir, dass Microsofts bald wirklich ein bald ist und nicht ein irgendwann bald. Das ist ja auch sehr, der Begriff bald ist ja immer sehr dehnbar. Ja, was wirklich bald passiert ist, dass du ein Webinar über das Thema Vision Pro im Unternehmenseinsatz hältst. Dieses Webinar findet am 16.05. statt, also wirklich schon tatsächlich bald. Ich bin sehr gespannt und neugierig, was da an Informationen du erzählst, weil ich werde auch gespannt zuhören. Und wer da Interesse hat, ich werde auch den Link zu dem Webinar nochmal in die Shownotes packen für die Veranstaltung. Und ansonsten sind wir natürlich sehr interessiert, was aus Apple in den nächsten Wochen zum Thema Vision Pro vielleicht mal etwas mehr wieder rausfällt, als so teilweise in den letzten Wochen es der Fall war. In diesem Sinne, Marc, vielen Dank für deine Zeit, für deine Informationen und wir hören uns sehr bald wieder mit einer neuen Folge TNBT. Bis dahin, ciao Marc.
Ciao.
Tschüss.